Deutschlandfunk, Europa heute.
Festlich und gelöst war sie die Stimmung am 1. Mai 2004, als es zur EU-Osterweiterung kam. Eindrücke von den ARD-Korrespondenten damals aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn.
Ja, die Stimmung hier ist ganz, ganz wunderbar. Es ist ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Nacht hier in Prag. Temperatur noch um die 17, 18 Grad. Ich stehe hier nur ein paar Meter von der Moldau entfernt.
Ja, in Bratislava, hier im Zentrum der Altstadt, wird auch immer noch gefeiert im Moment.
Ja, die ersten Feuerwerksraketen sind in den Himmel über der Donau aufgestiegen. Scheinwerfer zerschneiden die Nacht über der ungarischen Hauptstadt. Am Budapester Heldenplatz sind viele tausend Menschen zusammengekommen. Gerade eben hat Premier Medici hier die...
Neben Tschechien, der Slowakei und Ungarn wurden auch andere ostmitteleuropäische Staaten EU-Mitglied. Estland, Litauen, Lettland, Polen und Slowenien und auch, das gehört zur Vollständigkeit dazu, Malta und Zypern kamen in die EU. Diese große Osterweiterungsrunde ist jetzt genau 20 Jahre her. Zeit also, eine vorläufige Bilanz zu ziehen und zu schauen, was gut geklappt hat und was nicht. Das können wir mit Josef Janning machen. Er arbeitet als Europaexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Morgen, Herr Janning.
Guten Morgen, Herr Rothe.
Herr Janning, Sie sind schon lange im Geschäft. Sie haben die EU-Osterweiterung 2004 auch qua Ihrer Expertise und wissenschaftlich eng verfolgt. Es gab ja damals eine große Euphorie, politisch-gesellschaftlich. Gab es die auch in Ihrem Bereich, in der Wissenschaft? Gab es Grund zur Annahme, dass die Erweiterung eine Erfolgsgeschichte wird für alle?
Ja, das war ganz eindeutig so. Ich glaube, das war der ganz große Konsens in der Wissenschaft, in der politikbegleitenden Wissenschaft, in der Politik selbst und natürlich bei sehr vielen Menschen in den Ländern, die dann beitraten. Dies war ein Schlüsseldatum, wobei man sagen muss, dass es für viele eher der Abschluss war, ein Abschlussdatum als ein Anfangsdatum. Aus heutiger Sicht sagen wir, das war ja der Beginn dann dieses großen Integrationsprozesses. Für die Menschen damals war es der Abschluss dieser Transformation, die im Winter 89-90 begonnen hatte.
Jetzt schauen wir doch mal auf die Beitrittsländer in der wirtschaftlichen Perspektive. Es sind viel Fördergelder geflossen, die Einkommen sind gewachsen. Es gibt auch weniger Ungleichheit in den mittel- und osteuropäischen Staaten. Das sagen so die Statistiken. Schließen Sie sich an, haben die Mittelosteuropäer wirtschaftlich stark profitiert?
Das haben sie auf jeden Fall. Sie haben einen Annäherungsprozess vollzogen, der wahrscheinlich ohne die EU nicht möglich gewesen wäre. Ohne die Integration in einen Binnenmarkt, ohne die Möglichkeit, als Standort in diesem Binnenmarkt Investitionen anzuziehen, auch zu der Rechtssicherheit, zu der Investitionssicherheit, die mit EU-Mitgliedschaft einhergeht. Und natürlich kommen die Transferzahlungen aus den Brüsseler Kassen hinzu. Wenn Sie mal Polen nehmen, das Land, das am meisten Hilfe bekommen hat, das sind über 100 Milliarden Euro, die in diesen 20 Jahren seit 2004 nach Polen geflossen sind, also netto geflossen sind, also jenseits dessen, was Polen selbst als Mitglied in die Kassen eingezahlt hat.
Sie haben es erwähnt, der Beitritt war quasi die Folge der Revolution 1989-90. Das heißt, die Mittel- und Osteuropäer kamen quasi aus dem Ostblock, wenn man es so nennen möchte, Richtung Westen, Richtung EU. Schauen wir mal auf die Rechtsstaatlichkeit in diesen jungen Demokratien. Gab es auch hier Fortschritte in den Jahren seit 2004?
Also es gab vor allen Dingen ganz große Fortschritte davor. Ja, in vielen Staaten haben Politik und Öffentlichkeit große Anstrengungen vollzogen, um die Beitrittskriterien zu schaffen. Und wir beobachten dann nach 2004, dass doch in einer Reihe von Ländern der Elan danach etwas nachgelassen hat. Man hat sich sehr stark auf dieses Beitrittsdatum fixiert. Da hatte man es geschafft und ließ es danach etwas ruhiger angehen. Und das hat sich auch in Sachen Rechtsstaatlichkeit gezeigt. Etwa Korruptionsbekämpfung hat eine Delle vollzogen danach. Aber auch, wenn wir etwa an die Fälle wie Ungarn und Polen denken, diese Eindeutigkeit, mit der die Transformationsstaaten Demokratien, rechtsstaatliche Demokratien und Marktwirtschaften sein wollten, hat sich dann hinterher etwas verflüchtigt. In der Darstellung, die man sowohl in Warschau als auch in Budapest hören konnte, ist sehr häufig dann Brüssel als das neue Moskau bezeichnet worden. Also als der Ort, an dem einem Regelungen übergestülpt werden, die man eigentlich gar nicht möchte.
War es ein Fehler, Polen, Ungarn, Sie haben sie genannt, für viele ja die Problemfälle. War es ein Fehler, solche Länder in die Union aufzunehmen?
Nein, das sicher nicht. Es wäre ein großer Fehler gewesen, wenn das Streben dieser neuen Demokratien von den Altmitgliedern der EU kalt frustriert worden wäre. Das heißt, sie mussten eine Möglichkeit erhalten, Mitglied zu werden. Aber es war möglicherweise nicht genug durchdacht, das System, die Ordnung der Europäischen Union so zu härten, dass sie auch mit einer größeren und heterogeneren und vielleicht auch demokratisch nicht so gefestigten Mitgliedschaft fertig werden würde.
Ja, da sind wir schon bei den strukturellen Themen. Sie haben ja angedeutet, die EU war jetzt vielleicht nicht optimal vorbereitet auf diesen Zuwachs. Der nächste Zuwachs steht noch nicht konkret fest, aber er wird ja zumindest vorbereitet. Es gibt ja aktuell Verhandlungen, es gibt eine ganze Menge Beitrittskandidaten. Wo muss sich die EU verändern, um das weitere Anwachsen zu verkraften und auch um handlungsfähig zu bleiben? Wir reden ja dann möglicherweise gut über 30 Mitgliedstaaten.
Es gibt große Änderungen und kleine Änderungen. Eigentlich bräuchte die Union schon heute eine deutlichere und klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten. Das würde aber eine große Vertragsreform erfordern. Um diesen ständigen Vorwurf, die EU würde wie eine Krake immer mehr Materie an sich zu ziehen, wäre ein solcher Kompetenzkatalog sehr hilfreich. Dann braucht sie natürlich Verfahrensregeln, die auch dann noch funktionieren, wenn nicht mehr 6, 9, 12 Mitgliedstaaten, sondern über 30 Mitgliedstaaten an einem Tisch sitzen. Das heißt, man braucht viel mehr Mehrheitsentscheidungen. Man braucht auch ein klares Verständnis davon, dass Mehrheitsentscheidungen kein Oktroi sind, sondern dass sie ein notwendiger Bestandteil einer so großen Gemeinschaft sind. Es braucht mehr Sanktionsmechanismen. Wir haben gesehen, dass auch die Zahlungen der Europäischen Union zwar gern genommen werden, aber gleichzeitig wird eine Anti-Brüssel-Propaganda zum Teil von den gleichen Akteuren, die von den Zahlungen profitieren, ins Werk gesetzt. Das geht eigentlich nicht. Es müsste auch die Leistungsseite der Europäischen Union verknüpft sein mit der klaren Einhaltung und Umsetzung der Regeln und Beschlüsse der Europäischen Union. Also dies sind alles Beispiele dafür, was geändert werden müsste. Dies ist allerdings umso schwieriger geworden, je größer die Europäische Union geworden ist, denn diese Veränderungen können am Ende nur einstimmig verabschiedet werden und in vielen Fällen brauchen sie dann auch noch ein Referendum in etlichen Mitgliedstaaten, um dann tatsächlich rechtswirksam werden zu können.
Wenn Sie das jetzt auf einen Satz eindampfen, wir müssen etwas auf die Zeit achten und alles zusammenbinden, wie fällt Ihre Bilanz für beide Seiten aus, 20 Jahre nach der Osterweiterung?
Positiv. Das war eine Entscheidung ohne Alternative und sie hat sich in der Rückschau gelohnt.
Vor 20 Jahren sind die östlichen EU-Staaten der Union beigetreten. Wir haben Bilanz gezogen mit dem Europa-Experten Josef Janning von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Janning, danke für das Interview und Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gern. Ihnen auch, Herr Rother.